Wir wollten unser demokratisches Recht auf Versammlungsfreiheit, auf politische Teilhabe ausüben und linksextreme Akteure wollten das mit Gewalt verhindern. Wir erleben in der Bundesrepublik natürlich totalitäre Tendenzen. Meiner festen Überzeugung nach gibt es in der AfD keine Rechtsextremen und die Partei als Ganzes ist auch ganz sicher nicht rechtsextrem. Wir müssen unsere Grenzen auch effektiv schützen und nicht so pseudomäßig, wie Friedrich Merz das angekündigt und dann umgesetzt hat. De facto finden jetzt kaum noch Kontrollen statt. Ich möchte ein freies Deutschland, in dem jeder seine Meinung sagen kann, egal ob sie links ist, ob sie rechts ist, ob sie irgendwie obskur klingt. Dafür leben wir zum Glück in einer Demokratie.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und am heutigen Tag geht die Weltwoche mal wieder in Gefilde vor, wo sonst sich niemand getraut. Wenn alle über jemanden sprechen, über eine Partei schreiben, dann ist es unsere Pflicht, ist es die Pflicht der Weltwoche, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die andere Sicht zu beleuchten und den Angeklagten die Chance zu geben, sich zu erklären. Ich muss allerdings vorausschicken, Herr Jean-Pascal Homme ist nicht angeklagt. Das ist unser Gast heute in der Sendung. Herr Homme, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben. Sie sind noch nicht angeklagt, wie ich gesagt habe. Sie sind vielmehr gewählt worden als Chef der neuen Jugendorganisation der AfD. In Gießen war das am letzten Wochenende. Das war begleitet von, sagen wir es mal freundlich, relativ turbulenten Szenen. Es gab da Ausschreitungen gegen die Polizei, auch gegen Politiker, gegen Journalisten. Wie haben Sie dieses Gießen, diese tumultartigen Szenen erlebt? Was können Sie uns da berichten?
Ja, also wir sind schon einen Tag vorher angereist, haben in einem Hotel übernachtet, was weniger als 100 Kilometer von Gießen entfernt war und wollten dann gleich früh morgens mit dem Bus in die Halle fahren. Und es gab vorab Treffpunkte, wo die Mitglieder der AfD sich sammeln sollten und da sind wir auch hingefahren. Und das war es dann aber auch erstmal für uns, weil die Polizei gesagt hat, sie sieht keine Möglichkeit, uns von diesem Treffpunkt zur Halle zu bringen. Wir haben dann ab und zu mal den Rastplatz gewechselt, damit nicht Linke vielleicht unseren Standort herausfinden und uns dort irgendwie angreifen. Aber wir haben dann tatsächlich einige Stunden auf diversen Rastplätzen verbracht und haben dann für weniger als 100 Kilometer 6 Stunden gebraucht, bis wir in der Halle waren. Aber die Polizei hat es ja glücklicherweise dann doch geschafft, die Straßen freizuräumen. Aber es war natürlich sehr erschreckend, mit welcher Gewalt und Intensität linksextreme Kräfte versucht haben, einen ganz demokratischen Akt, unsere Gründung der Jugendorganisation, zu verhindern.
Nehmen Sie uns vielleicht noch mit, wurden Sie da bedroht, beschimpft, persönlich attackiert, hatten Sie Angst? Wie ist es Ihnen ergangen in diesem Tumult? Sie waren eigentlich quasi die Hauptperson von diesem Treffen da. Wie ist es Ihnen persönlich ergangen?
Ja, mir ist es eigentlich bis auf die Verzögerung recht gut ergangen, weil wir eben von der Polizei gar nicht erst in die Nähe der Blockaden gelassen wurden, sondern dann erst direkt zur Halle gefahren wurden, als die Blockaden aufgelöst waren. Also mir ist es glücklicherweise ganz gut ergangen. Hat natürlich nicht alle so ein Glück. Wir hatten ja den einen Bundestagsabgeordneten, Herrn Schmidt, der angegriffen wurde tatsächlich körperlich von linksextremen Akteuren und das ist natürlich ein erschreckendes Zeichen.
Jetzt habe ich gelesen in der Nachbesprechung, das sei sowohl von links, von ganz links, von linksextremen, wie Sie sagen, sei das ausgegangen. Allerdings, und das habe ich, glaube ich, von einem CSU-Politiker gelesen, auch mit Provokationen von ganz rechts. Was sagen Sie dazu? Stimmt das? Ist das völlig aus der Luft gegriffen? Wie sehen Sie das?
Also das ist ja wirklich fast so skandalös wie die linksextremen Demonstrationen selbst. Wie sollen wir provoziert haben? Wir haben uns zusammengefunden oder wollten uns zusammenfinden, um eine Jugendorganisation einer demokratischen Partei, der mittlerweile stärksten Partei in Umfragen in Deutschland, zu gründen. Und wer das als Provokation versteht, der hat Demokratie nicht verstanden. Also wir wollten unser demokratisches Recht auf Versammlungsfreiheit, auf politische Teilhabe ausüben und linksextreme Akteure wollten das mit Gewalt verhindern. Also wer das so tut, als hätte es irgendwie die eine Seite und die andere Seite gegeben und beide hätten sich nichts geschenkt, der verkennt die Realität und verharmlost linksextreme Gewalt.
Großes Thema war dann nebst Ihrer Wahl selbstverständlich. Sie wurden mit, glaube ich, etwa 90% der Stimmen zum Präsidenten dieser Organisation gewählt. War eben auch ein Auftritt, ein kurliger, kruder, ja fast schon ein skandalöser Auftritt von einem Herrn Alexander Eichwald. Wie haben Sie diese Rede, diese Hitler-Imitation erlebt? Und was wissen Sie über diesen Mann, über diesen Alexander Eichwald?
Ich habe mich ja da recht schnell dann geäußert und gesagt, egal ob das ein linker Aktivist war, ein V-Mann oder einfach nur ein Verrückter, dass diese Person in unserer Partei nichts verloren hat und der wird jetzt auch glücklicherweise ausgeschlossen. Ich war erst überrascht, dass er vorgeschlagen wurde. Ich kannte die Person nicht und als er dann seine Rede gehalten hat, da saß ich persönlich, ich glaube, auf der Bühne und habe die ganze Zeit nur mit dem Kopf geschüttelt und mich gefragt, was ist das jetzt eigentlich? Hab dem Inhalt gar nicht gefolgt, weil er allein die Art und Weise, wie er seine Rede vorgetragen hat, schon alle Grenzen des Vorstellbaren gesprengt hat. Als ich mir dann im Nachgang die Rede auch inhaltlich angehört habe, wurde das Kopfschütteln nur größer. Und ja, vielleicht wissen wir irgendwann, welche Motivation er hatte. Vielleicht taucht da irgendwann der Böhmermann auf und alles wird aufgeklärt. Aber ich bin froh, dass wir als Partei da eine klare Grenze ziehen und uns davon nicht beirren lassen. Wir haben eine hervorragende Organisation gegründet mit richtig guten Kandidaten und da lassen wir uns nicht beirren von einigen wenigen Verrückten.
Sie sind an dieser Spitze der Organisation. Sie sind aus Brandenburg, habe ich gelesen, in Ludwigsfelde geboren, 1997. Also Sie sind 28-jährig als Leiter dieser Generation Deutschland, habe ich gesehen. Können Sie mal sagen, Sie sind jetzt auch noch nicht groß in Erscheinung getreten auf nationaler Ebene. Wer sind Sie? Was hat Sie geprägt? Was muss man über Sie wissen, Herr Hohm, um Sie so ein bisschen zu verstehen?
Ja, ich komme aus Brandenburg, das haben Sie richtig gesagt. Ich bin schon mit 17 Jahren in die AfD eingetreten. Damals war das Kernthema, was die AfD groß gemacht hat, noch gar nicht so eine große Herausforderung bei uns in Brandenburg, die Migrationspolitik. Das war vor der Grenzöffnung durch Angela Merkel. Aber ich hatte schon als junger Mensch das Gefühl, dass wir ein verkrustetes Parteiensystem haben in der Bundesrepublik, dass es im Grunde vollkommen egal ist, ob die CDU regiert, ob die SPD regiert, ob die Grünen regieren, die FDP regiert. Im Grunde verändert sich politisch nicht viel und da habe ich mich gefreut, dass es eine junge, frische, dynamische Partei auf einmal gab, die sich aufgemacht hat, dieses verkrustete System aufzubrechen. Und ich bin dann selber Mitglied geworden. Was mich persönlich politisiert hat, das war die Ungerechtigkeit in unserem Land, die ich wahrgenommen habe als junger Mensch. Ich gehe gern zum Fußball und ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber bei uns gibt es Flaschenpfand. Also wenn man eine Bierflasche im Supermarkt abgibt, bekommt man 8 Cent aus diesem Automaten. Und vor unseren Fußballstadien sieht man sehr viele Rentner, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben und Pfandflaschen sammeln. Und das hat mich sehr erschreckt vor dem Hintergrund, dass ich im Fernsehen, in den Nachrichten der etablierten Medien immer gelesen habe, wir wären so ein reiches Land und wir hätten Geld für die ganze Welt. Und wenn man dann sieht, dass Menschen, die hart gearbeitet haben, Pfandflaschen sammeln müssen, dann hat mich das sehr erschreckt und hat mich dann in die Politik getrieben. Und die Migrationspolitik, die auch meinen persönlichen Heimatort dann betroffen hat. Wir haben eine Asylunterkunft bei uns bekommen, gegen die ich Demonstrationen angemeldet habe, hat mich da natürlich noch stärker politisiert.
Nun sind es zwei Paar Schuhe, ob man einfach einer Partei als normales Mitglied beitritt oder sich dann eben auch als Politiker engagiert. Was war es für Sie vielleicht ausschlaggebend, um Politiker zu werden und dann zu allem Überfluss auch noch bei einer Partei, deren Namen man ja fast nicht zu nennen getraut, der AfD? Was war da ausschlaggebend für diese beiden Sachen, Politiker und dann auch noch bei der AfD?
Ich habe ja deutlich gemacht, also eine andere Partei wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, weil ich ja kaum Unterschiede gesehen habe und es tatsächlich eine frische politische Kraft in meinen Augen brauchte. Ich würde mich jetzt selber nicht als Politiker bezeichnen, obwohl ich es formell wahrscheinlich bin, weil ich immer noch ein ganz normaler 28-jähriger Junge aus Brandenburg bin, der ganz normale Freunde hat, auch noch ganz normale Hobbys und sich einfach irgendwann entschieden hat, sich politisch zu engagieren, weil ich eben jemand bin, der natürlich auch gerne Kritik übt, wie es ja viele bei uns machen, aber der es dann auch versucht, selber besser zu machen. Und ich finde, man kann am Rand stehen und immer schimpfen, aber besser wird es nur, wenn man es selber in die Hand nimmt. Und deswegen habe ich mir gesagt, trete ich selber ein und versuche mich einzubringen.
Wie hat Ihr Umfeld reagiert? Familie, Freunde, haben sich da haufenweise Menschen von Ihnen abgewendet, Ihnen den Rücken gekehrt, oder war das einigermaßen verständlich für alle Beteiligten um Sie herum?
Also man muss ja sagen, 2014, als ich in die AfD eingetreten bin, da war die Spaltung der Gesellschaft und die Polarisierung noch nicht so vorangeschritten in Deutschland, wie es sie vielleicht jetzt der Fall ist, wie es jetzt leider der Fall ist. Und nun habe ich aber auch das Glück, aus Ostdeutschland zu kommen und in meinem persönlichen Umfeld, entweder fanden das die Leute erstmal interessant, Manch einer fand es auch gut, aber ich persönlich habe keine Freunde verloren oder irgendwie erlebt, dass sich Menschen von mir abgewendet haben.
Das Nachrichtenportal News hat in einem Kommentar geschrieben, sie seien eine, ich zitiere, Mischung aus Ricarda Lang und Jette Nizzard. Sie hätten nie außerhalb der Politik gearbeitet. Sie seien ein Mann ohne jede Ausbildung und privatwirtschaftliche Erfahrung. Was sagen Sie zu diesem Kommentar, das ja von einem konservativen Flaggschiff mittlerweile kommt oder eigentlich nicht gerade von einem feindlich gesinnten Medium? Was sagen Sie dazu?
Also der Journalist, der diesen Kommentar geschrieben hat, der spricht, glaube ich, nicht für das gesamte News-Team. Es gibt bei News sehr viele hervorragende Journalisten, die auch eine gute Arbeit machen. Wir haben ja erst jetzt wieder eine Reportage gesehen, wo ein News-Reporter mit der Antifa angereist ist, um gewisse Sachen aufzudecken. Das mal vorweggeschickt. Ansonsten finde ich den Vorwurf ziemlich lächerlich, weil Ricarda Lang und Jette Nizzard ja Personen sind, die mit Deutschland und den Interessen unserer Bürger recht wenig am Hut haben. Es stimmt auch nicht ganz, dass ich nie irgendwie privatwirtschaftlich aktiv war. Ich habe schon vor einigen Jahren eine kleine Firma aufgebaut, habe als Mediengestalter gearbeitet. Aber einen Teil der Kritik muss man sich natürlich annehmen. Und als jemand, der jetzt seit 2017 in der Politik aktiv ist und sicher auch noch einige Jahre politisch aktiv sein wird, besteht natürlich immer die Gefahr, dass man den Kontakt zur normalen Welt, zu normalen Menschen verliert. Und das ist ja das, was wir den etablierten Parteien und Leuten wie Ricarda Lang oder Kevin Kühnert oder Jette Nizard vorwerfen, dass sie eben den Blick für die Realität verloren haben. Und mir ist es besonders wichtig, auch mein Umfeld immer dazu zu ermutigen, mich auch kritisch zu begleiten. Und wenn sie selbst das Gefühl haben, dass ich nicht mehr ihre Interessen vertrete und nicht mehr das Ohr am Volk habe und ja, mich um die echten Probleme kümmere, dann müssen die mich da auch darauf hinweisen, weil das ist, glaube ich, die Ursünde der aktuellen Parteienlandschaft in Deutschland, dass es die Parlamente in Berlin gibt, bei uns in Potsdam gibt, im EU-Parlament und die tatsächliche Realität, die Menschen in ihren Dörfern und ihren Städten erleben. Und das passt oftmals nicht zusammen. Und als Volksvertreter sollte man immer den Anspruch haben, die echten Probleme auch im Parlament dann zu thematisieren. Und solange ich das aber mache und mich keiner irgendwie darauf hinweist, dass ich diesem Auftrag nicht mehr nachkomme, ja, bin ich eigentlich mit meiner Art und Weise, Politik zu machen, zufrieden.
Erleben Sie das Innenleben der Partei der AfD seit 2014? Das gibt ja haufenweise Berichte, auch mit versteckt ermittelt sozusagen, oder Aussteiger, die dann sagen, ja, das sei sie unterwandert von irgendwelchen Rechtsextremen und Neonazis und alles. Wie erleben Sie diese Partei? Sie sind da zwar seit 2014 dabei, seit 11 Jahren. Ist diese Partei gespickt von Rechtsextremen, jetzt überspitzt formuliert, wie das immer heißt? Wie erleben Sie das?
Nein, also meiner festen Überzeugung nach gibt es in der AfD keine Rechtsextremen und die Partei als Ganzes ist auch ganz sicher nicht rechtsextrem. Das ist ja entweder ein Vorwurf des politischen Gegners oder des Verfassungsschutzes und dass der politische Gegner es nicht gut mit uns meint, ist klar und der Verfassungsschutz ist weisungsgebunden, je nachdem, wer gerade Innenminister ist. Deswegen machen wir uns das nicht zu eigen und lassen das auch nicht irgendwie auf uns dahingehend wirken, dass wir von unserer Programmatik abrücken. Die Realität ist ja eher die, dass die Politik der etablierten Parteien immer extremer und immer radikaler geworden ist. Gucken wir uns die Wirtschaftspolitik an, gucken wir uns die Migrationspolitik an und dass es da eine Partei gibt, die sich hinstellt und sagt, wir müssen daran grundsätzlich etwas ändern. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende im Land. Das ist etwas Urdemokratisches und da perlen die Rechtsextremismusvorwürfe an uns einfach ab.
Auch an Ihnen. Ich meine, gegen Sie wird ja dieser Vorwurf auch erhoben. Ich habe gelesen, im brandenburgischen Verfassungsschutz gelten Sie auch als rechtsextremistisch. Was sagen Sie dazu? Nimmt Sie das persönlich mit? Was macht das mit einem 28-jährigen Menschen, wenn er plötzlich auf einer Liste als rechtsextremistisch eingestuft wird?
Das macht schon etwas mit einem. Also, wenn einen das komplett kalt lassen würde, dann wäre das auch irgendwie komisch, weil man kennt sich ja selbst, man weiß, wer man ist, wie man denkt, wo man herkommt. Und ich bin der, den ich vorhin dargestellt habe. Ich bin ein ganz normaler 28-jähriger Brandenburger, der in der Mitte der Gesellschaft verankert ist. Und wenn dann auf einmal der Staat kommt, ob jetzt die Bundesrepublik oder die brandenburgische Landesregierung und einen als Extremisten bezeichnet und quasi zum Staatsfeind Nummer eins macht, dann beschäftigt einen das schon und man fragt sich, wie kann das denn sein? Aber man muss sich dann immer wieder selbst reflektieren und sich fragen, Jean-Pascal, bist du denn wirklich rechtsextrem? Und wenn ich mich das frage, dann ist für mich die klare Antwort, nein, bin ich nicht. Ich bin jemand, der ganz legitime politische Positionen vertritt.
Der Verfassungsschutz, könnte ich mir jetzt vorstellen, kommt dann und sagt, ja, aber Herr Hohn, Sie haben 2017 in einem Video eine SS-Runde überdeckt. Sie haben 2021 hätten Sie einen schwarzen Block aus vermummten Rechtsextremisten angeführt und dann hätten Sie Kontakt zu Cottbusser Hooligans irgendwie gehabt, die dann antisemitische Parolen gerufen hätten. Das sind ja Vorwürfe, die relativ schwerwiegend sind. Sind die komplett aus der Luft gegriffen? Ist da etwas dran? Stimmt das, Herr Wohm, dass Sie da quasi, haben Sie etwas zu verbergen oder müssen wir etwas wissen, was uns Sorgen macht, Herr Wohm?
Also ich finde das ja immer gut, wenn Menschen sich kritisch auch mit meiner Person auseinandersetzen oder auch mit anderen Politikern, was dieses ominöse YouTube-Video auf meinem Twitter-Kanal angeht. Da kann ich rein gewissens sagen, dass ich sowas nie gepostet habe. Bei mir ist ganz klar, dass jeglicher positive Bezug zum Nationalsozialismus eine klare Grenze ist. Und ob ich jetzt jemand bin, der irgendwie aus der Hooligan-Szene kommt, das kann, glaube ich, jeder selbst beurteilen, der mich kennenlernt, der meine Interviews schaut, der mit mir spricht. Und der erkennt dann, glaube ich, sehr schnell, dass ich weit davon entfernt bin, einer solchen Szene zu entstammen. Dass wir während der Corona-Krise natürlich entschlossen gegen die Maßnahmen der Bundesregierung und der Landesregierung demonstriert haben. Das war in meinen Augen selbstverständlich, weil es war ein radikaler Angriff auf unsere Grundrechte, auf unsere Bürgerrechte, auf unsere Freiheit. Und dass ich dagegen Demonstrationen angemeldet habe in Cottbus, dafür werde ich mich ganz sicher nicht schämen oder rechtfertigen.
Wir halten also fest, Sie haben keine verbotenen Symbole, Flaggen, weiß ich nicht was im Keller, wenn bei Ihnen eine Razzia, eine Hausdurchsuchung durchgeführt werden würde, haben Sie nichts rein, gar nichts zu befürchten. Sie haben eine blütenreine Weste aus Ihrer Sicht.
Ja, ich würde mich bloß fragen, ob die gesammelten Werke Lenins, die bei mir in der Wohnung stehen, ob die Polizei oder der Verfassungsschutz das mitnehmen würde. Aber tatsächlich, die Bücher von Lenin, die bei mir zu Hause sind, sind wahrscheinlich das Grenzwertigste, was es irgendwie gibt. Aber Lenin steht ja auch nicht im Verdacht, ein Rechtsextremist zu sein.
Was fasziniert Sie an Lenin?
Ich habe mir irgendwann mal die gesammelten Werke bestellt, aber gelesen habe ich die Bücher bisher leider noch nicht, aber ich halte ja viel davon, wenn man sich auch mit politischen Gegnern oder Vordenkern der anderen politischen Feldposten mal auseinandersetzt. Und vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, das ein oder andere Werk von ihm zu lesen.
Finden Sie politische Vorbilder? Wer inspiriert Sie? An wem orientieren Sie sich?
Ich muss sagen, vor wem ich am meisten Respekt habe, auch innerhalb unserer Partei, das ist Dr. Alexander Gauland. Er ist jemand, der das alles nicht nötig hätte. Er müsste jetzt nicht mehr im Bundestag sitzen. Er hätte auch die AfD gar nicht gründen müssen, weil er ganz sicher eine auskömmliche Pension hat. Er hat schon viel erreicht im Leben, war jemand, der mit beiden Beinen in der Mitte der Gesellschaft verankert war, der im bürgerlichen Milieu aufgewachsen und groß geworden ist. Und diese Person hat sich entschieden, nochmal sich aufzumachen, eine neue Partei zu gründen. Und bis ins hohe Alter kämpft er jetzt noch für eine bessere Zukunft und das nicht für sich, weil er ist auf der Zielgeraden, jetzt einmal salopp gesagt, aber er tut das, weil er sich für kommende Generationen, unsere Heimat und unser Volk, eben diese bessere Zukunft wünscht und das verlangt mir sehr, sehr viel Respekt ab.
Herr Gauland hat ja eine Biografie geschrieben, ein Buch herausgebracht, das, glaube ich, den Titel heißt Ein politisch bewegtes Leben wider Willen. Also quasi, das war nicht eine freie Entscheidung. Er wollte das ja eigentlich nicht. Was Sie jetzt eben beschrieben haben, diese Parteigründung, die ja mit bedeutendem oder enormem Widerstand verbunden ist. Frage an Sie, warum machen Sie das? Ich meine, wenn man da sich für die AfD engagiert, dann in einer Spitzenfunktion, wie Sie das machen, dann ist man ja zwangsläufig enormen Widerstand ausgesetzt, enormen Attacken. Was treibt Sie an? Warum machen Sie das?
Ich glaube, dass ich auch nicht der geborene Politiker bin und gerade jetzt auch dieses herausgehobene Amt auf Bundesebene. Ich habe mich sehr schwer getan, mich dafür zu bewerben, weil ich wirklich eigentlich die Menschen hier vor Ort gerne habe, die Arbeit im Konkreten, mein privates Umfeld auch. Und wenn man Verantwortung auf Bundesebene übernimmt, dann bleibt dafür immer weniger Zeit. Aber ich wünsche mir für meine Familie, für mein Umfeld, auch für mich persönlich eine bessere Zukunft. Ich sehe, wie sich sehr viel in eine falsche Richtung entwickelt seit Jahren in Deutschland. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich halte nicht viel davon, am Rand zu stehen und nur zu meckern, sondern wenn man etwas kritisiert, dann muss man auch zeigen, dass man es besser machen kann. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen und es besser machen. Deswegen bin ich politisch aktiv und nimm dafür auch gerne Gegenwind in Kauf, aber ich glaube, dass wir etwas verändern müssen politisch in diesem Land. Und ich glaube aber auch daran, dass unser Land noch nicht verloren ist und dass wir noch viele großartige Menschen in diesem Land haben, die jeden Morgen aufstehen, arbeiten gehen, Steuern zahlen und damit den ganzen Irrsinn finanzieren, der hier von unserer Bundesregierung verzapft wird. Und ja, ich möchte den Menschen eine Stimme geben und ja. Habe mich deswegen schon mehrmals zur Wahl gestellt, bin Landtagsabgeordneter und jetzt auf Bundesebene auch aktiv.
Sie präsentieren die Generation Deutschland, so heißt die Jugendorganisation der AfD. Was verstehen Sie darunter? Was heißt das?
Ja, wir erleben ja viel in den letzten Jahren, dass mit diesem Begriff der Generation sehr viel gespielt wird. Es gab die letzte Generation, es wird viel über die Generation Z gesprochen. Und wir möchten mit diesem Namen deutlich machen, dass wir die Generation sind, die eben für Deutschland kämpft, die nicht Politik für die ganze Welt macht, sondern in erster Linie für das eigene Volk, für das eigene Land. Und wir möchten, dass das deutsche Volk und Deutschland eine Zukunft haben. Und deswegen haben wir uns diesen Namen gegeben.
Was sind das für Mitglieder? Wer gehört dieser Partei an, dieser jungen Generation, dieser Generation Deutschland? Was sind das für Menschen? Was treibt diese Menschen an?
Ich glaube, so wie unser Volk und unsere Gesellschaft sehr heterogen sind, so ist auch unsere Partei und unsere Jugendorganisation sehr heterogen. Wir haben junge Männer aus Ostdeutschland, wir haben Frauen aus dem Westen, wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, wir haben Leute, die in der freien Wirtschaft arbeiten, Leute, die schon länger politisch aktiv sind. Also jeden hat so ein bestimmtes Thema vielleicht in die Politik getrieben und zur AfD und uns alle eint aber der gemeinsame Wille und der Glaube daran, dass eine bessere Politik möglich ist und wir verstecken uns nicht wie vielleicht die CDU hinter irgendwelchen vermeintlichen Hürden, die es gibt, die man nicht überwinden kann, sondern wir sind angetreten, um tatsächlich etwas zu verändern und das merkt man auch bei unseren Versammlungen.
Das merkte man auch schon bei der Europawahl. Wenn ich mich richtig erinnere, war das auch vorwiegend die AfD, die die Jugend wählte. Also die Jugend wählte vorwiegend AfD. Auch bei der Bundestagswahl, vor allem auch im Osten, war die AfD bei Jugendlichen, bei jungen Menschen enorm beliebt. Können Sie mal sagen, warum ist das so? Was beschäftigt diese Menschen? Was treibt diese Menschen derart um, dass sie dann eben die AfD wählen? Was geht da? Was geht da bei dieser jungen Generation vor sich? Was beschäftigt die?
Ich glaube, es sind ganz verschiedene Themen. Also die Migrationspolitik ist ja das Thema Nummer eins, was die AfD groß gemacht hat. Und da werden ja junge Menschen jeden Tag mit den fatalen Folgen konfrontiert. Sei es in der Schule, wo wir selbst in einer ostdeutschen Stadt wie Cottbus mittlerweile Klassen haben, wo nur noch eine Minderheit aus Deutschland stammt und über 50% keinen deutschen Pass haben. Die jungen Menschen erleben das in der Innenstadt, in den Diskotheken, in den Sportvereinen. Und wünschen sich natürlich nichts sehnlicher als eine konsequente Migrationswende. Und dafür streiten wir. Gleichzeitig haben wir natürlich auch den demografischen Wandel, besser gesagt die demografische Katastrophe. Jeder, der heute aus der Schule kommt, weiß im Grunde, dass bei dem Rentensystem, was wir in Deutschland haben, keine gesetzliche Rente zu erwarten ist, von der man einen Lebensabend gestalten kann. Und diese Ungerechtigkeiten, mit denen die jungen Menschen konfrontiert sind, treiben sie eben zur AfD, weil sie eben glauben, dass es eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land braucht.
Was ist für Sie persönlich das größte Problem Deutschlands?
Das größte Problem Deutschlands inhaltlich ist es die Migrationspolitik, ganz klar, weil sie unser Land nachhaltig verändert hat. Aber ich glaube, das viel größere Problem, was wir haben, ist das fehlende Rückgrat bestimmter Politiker. Und da blicke ich vor allem auf Friedrich Merz, auf Jens Spahn, auf die gesamte CDU, CSU, weil sie ja oftmals richtige Themen ansprechen. Also es war Friedrich Merz, der die Stadtbilddebatte losgetreten hat. Friedrich Merz, der eigentlich auch sagt, dass unser Rentensystem nicht zukunftsfähig ist. Aber sie trauen sich nicht, das, was sie eigentlich für richtig halten, eine konservative Politik umzusetzen, weil sie an der Brandmauer festhalten und dann lieber mit irgendwelchen Sozialisten koalieren, die ja eben keine positive Zukunft für uns und unsere Gesellschaft wollen. Und diese Rückgratlosigkeit ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, weil es gäbe schon längst Mehrheiten in Deutschland für eine andere Politik.
Vielleicht zum ersten Problem zuerst. Wie wäre Ihre Lösung? Migrationsproblem, Migrationspolitik, Asylpolitik, was wäre da Ihre Lösung? Wie würden Sie dieses Problem lösen?
Also es ist ganz klar, wir brauchen eine Festung Europa. Es darf niemand nach Europa kommen, in die Europäische Union, der kein Anrecht hat, hier einzureisen. Und wenn die Europäische Union das kurzfristig nicht schafft zu gewährleisten, dann müssen wir erstmal unsere nationalen Grenzen schützen und müssen unsere Grenzen auch effektiv schützen und nicht so pseudomäßig, wie Friedrich Merz das angekündigt und dann umgesetzt hat. De facto finden jetzt kaum noch Kontrollen statt, obwohl man groß von einer Migrationswende gesprochen hat. Das ist der eine Punkt. Wir müssen den Zuzug nach Deutschland massiv einschränken durch robuste Grenzkontrollen. Auf der anderen Seite erleben wir, dass wir in Deutschland hunderttausende Menschen haben, die ausreisepflichtig sind, die abgeschoben werden müssten. Diese Menschen werden wir abschieben, wenn wir in Regierungsverantwortung sind, weil wir uns eben nicht verstecken und sagen, na, das ist jetzt schwierig, sondern wir werden es einfach machen. Und in meinen Augen auch ganz wichtig ist, dass wir die Menschen in ihre Heimat schicken, die hier kriminell geworden sind. Denn wenn jemand als Gast irgendwo kriminell wird, dann hat er kein Recht, in diesem Land zu bleiben. Jeder würde das im Privaten genauso handhaben. Wenn jemand als Gast zu mir nach Hause kommt, zu einer Geburtstagsfeier und wird irgendwie gewalttätig oder zerstört irgendwas, dann würde ich ihn vor die Tür setzen. Deutschland macht das leider nicht, aber wir würden das machen.
Ein Wort, das umstrittene Wort in diesem Zusammenhang lautet ja Remigration. Ich habe das in Ihrem Zusammenhang auch schon gelesen. Bei der AfD, zumindest auf Bundesebene, ist das, soweit ich richtig informiert ist, ein gecanceltes Wort. Wie stehen Sie dazu? War das ein Fehler? Ist das richtig, dass man dieses Wort aus dem Wortschatz gestrichen hat? Wie denken Sie über Remigration?
Nein, also die AfD hat das nicht aus ihrem Wortschatz gestrichen. Wenn man auf unsere Webseite schaut, dann müsste man auch noch unser Remigrationsprogramm finden und unsere Definition des Begriffs Remigration. Aber die Herausforderung, die wir natürlich haben, ist, dass spätestens seit dem Potsdam-Treffen, der ominösen Geheimkonferenz, die eigentlich keine war, der Remigrationsbegriff besonders von der politischen Linken geframed wird und mit irgendwie gearteten Deportationen deutscher Staatsbürger gleichgesetzt wird. Und das ist selbstverständlich nicht das, was wir unter Remigration verstehen, wenn wir davon sprechen, sondern wir verstehen darunter das, was ich skizziert habe. Und zusätzlich natürlich noch der Wunsch danach, dass Menschen, die als Deutsche ausgewandert sind, weil sie hier keine wirtschaftliche Perspektive gesehen haben, auch remigrieren und zwar nach Deutschland. Aber es ist natürlich schwer in einer medialen Umgebung, die der AfD nicht unbedingt wohlgesonnen ist, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien in der Vielzahl, diesen Kampf um Begriffe zu führen. Deswegen kann ich es nachvollziehen, wenn man diesen Begriff nicht allzu häufig verwendet, weil man eben nicht weiß, wie derjenige den Begriff interpretiert, der vorm Fernseher sitzt. Aber für uns ist ganz klar, wir wollen eine konsequente Migrationswende, egal wie man das nun nennt. Und dafür stehen wir auch weiter ein.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Dieses Jahr kann alles anders sein. Sie müssen nicht im letzten Moment verzweifelt nach Geschenken suchen. Bestellen Sie ganz einfach und ohne Stress ein edles Geschenk, das über die Jahre auch noch an Wert gewinnen kann. Mit der exklusiven Sonderedition der Medaille Guter Hirte. Aus reinem Silber liegen Sie immer richtig. In der Schweiz von BB Wertmetall geprägt, liefern wir Ihnen diese zeitlos schöne Silbermünze in einer Box aus echtem Birkenholz. Ein Schmuckstück, das jeden Haushalt bereichert. Die Motive passen perfekt zur Weihnachtszeit. Auf der Vorderseite prangt Jesus als guter Hirte, auf der Rückseite als Ritter der Welt. Zögern Sie nicht, denn die Stückzahl ist begrenzt. Verschönen Sie sich und Ihren Liebsten die Festtage. Bestellen Sie die Silbermedaille Guter Hirte bequem und online für nur 69 Franken oder 79 Euro inklusive Versand unter guter-hirte.com. Ich wiederhole, guter-hirte.com. Und nun geht's weiter im Programm der Weltwoche. Da haben Sie eben Friedrich Merz angesprochen, haben dessen Rückgratlosigkeit angeprangert. Wenn Sie jetzt oberster Berater der Bundesregierung wären, von Friedrich Merz die rechte Hand, was würden Sie ihm raten? Was müsste der Kanzler jetzt sofort anpacken?
Er müsste noch heute aus der Koalition mit der SPD austreten. Er müsste auf ihn zugehen und sagen, er hat einen Fehler gemacht, sich das eingestehen und uns anbieten, gemeinsam mit uns, mit der AfD, die Politik umzusetzen, die wir in vielen verschiedenen Themenfeldern, wo wir in vielen verschiedenen Themenfeldern gleiche Inhalte, gleiche Ziele haben. Das ist die Wirtschaftspolitik, das ist die Migrationspolitik und darum bitten, gemeinsam mit uns das umsetzen zu können, was uns eint. Und ich glaube, dann würde nicht nur die AfD davon profitieren, sondern dann würde auch die CDU, die CSU davon profitieren und vor allem, und das ist ja das Wichtigste, bei allem Parteienklamauk, würde auch Deutschland und unsere Gesellschaft davon profitieren.
Wäre das realistisch? Die CDU und die, beziehungsweise die AfD und die Union, die haben ja ein, wiederum freundlich formuliert, ein relativ angespanntes Verhältnis. Also da gibt es ja in der AfD viele Ex-CDUler, die dann mit dem Kurs überhaupt nicht mehr einverstanden gewesen sind. Glauben Sie, das ist realistisch, dass man da wieder zusammenkommt, dass man sich die Hand reicht? Würden Sie das machen? Wären Sie dazu bereit, konstruktiv im Sinne des Landes, wären Sie bereit, der CDU mit Kanzler Merz die Hand zu reichen?
Also ich glaube, man muss realistisch sein und zur realistischen Lageeinschätzung gehört, dass Friedrich Merz kein Kanzler von AfD-Gnaden sein wird oder mit einer schwarz-blauen Koalition. Und nach dem, was er in den vergangenen 12 Monaten, es sind ja noch nicht ganz 12 Monate, seitdem er Kanzler ist, getan hat, würde ich mich auch schwer tun, ihn dabei zu unterstützen und eine glaubhafte Wende abzunehmen. Aber für uns ist selbstverständlich, es geht nicht um unsere Partei oder um irgendwie das, was in der Vergangenheit war, sondern es geht darum, wieder eine bessere Politik zu machen. Und da rede ich grundsätzlich mit jedem, der dazu bereit ist, eben diese Politikwende herbeizuführen. Und wenn die CDU erkennt, dass sie diesen Weg nur gemeinsam mit uns gehen kann und dass sie in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, im Grunde schon seit einigen Jahrzehnten, vor allem unter Angela Merkel, da muss man selbstverständlich dafür offen sein, miteinander zu reden und gemeinsam Politik zu machen, weil am Ende muss es auch das Ziel sein, dass wir in Regierungsverantwortung kommen, weil man nur in der Regierung tatsächlich Politik verändern kann.
Vielleicht noch eine kleine Klammerbemerkung. Sie haben gesagt, er hat vieles falsch gemacht in den letzten paar Monaten. Was hat er richtig gemacht? Nein, der kann ja nicht alles falsch gemacht haben. Der kann es, nehme ich mal an.
Er hat zumindest verhindert, dass Frauke Brosius-Gersdorf nicht zur Verfassungsrichterin gewählt wurde, obwohl das auch recht wenig auf sein Konto geht, sondern viel eher auf einige wenige Rebellen innerhalb der CDU-Fraktion. Aber das kann man ihnen im Grunde zugute halten, dass sie das nochmal rechtzeitig gestoppt haben.
Sie sind jetzt Präsident der Jugendorganisation der AfD. Wie denken Sie über die Mutterpartei? Was ist da das Verhältnis von Junior-Sparringpartner zum Flaggschiff der AfD? Wie ist da die Beziehung?
In der Vergangenheit, wir hatten ja schon mal eine Jugendorganisation, war das Verhältnis etwas angespannt und nicht das Beste. Und es ist jetzt meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir durch eine vernünftige und intensive Kommunikation das Verhältnis verbessern. Und wir tragen unseren Teil dazu bei, indem wir Nachwuchsschmiede sind, indem wir die Abgeordneten, die Mandatsträger, die Funktionsträger von morgen herausbilden und eben. Wenn wir etwas vorhaben, wenn wir auch mal provozieren wollen, was natürlich auch die Aufgabe einer Jugendorganisation ist, dann werden wir das vorher absprechen mit der Mutterpartei, dass man nicht aus der Presse erfährt, was die Jugendorganisation gemacht hat, sondern dass man davon im Vorfeld schon Bescheid weiß. Und da ist Kommunikation definitiv das Wichtigste. Und wir werden aber natürlich auch Debatten anstoßen und wenn es wirklich notwendig ist, auch mal Kritik üben. Aber aktuell bin ich mit der Entwicklung der AfD sehr zufrieden.
Wie rechts ist die AfD aus Ihrer Sicht eigentlich wirklich?
Also wenn man die AfD vergleicht mit den anderen politischen Parteien, die in Deutschland im Bundestag vertreten sind oder auch in den Länderparlamenten, dann ist die AfD sicher eine rechte Partei. Aber ich nehme die AfD als eine Partei wahr, die gesellschaftlich in der Mitte steht, weil wir das artikulieren, das ansprechen, das thematisieren, was die Menschen in der Mitte der Gesellschaft, den ganz normalen Bürger beschäftigt. Und das tragen wir in die Parlamente, den Leuten geben wir eine Stimme. Und deswegen glaube ich, dass ich gesellschaftlich betrachtet nicht davon sprechen würde, dass die AfD eine rechte Partei ist, sondern die AfD gibt der Mitte der Gesellschaft eine Stimme.
Wie würden Sie sich selbst verorten? Das ist ja in Deutschland gerade ein Riesenthema. Wer steht rechts, wer links, wer in der Mitte, wer ist die demokratische Mitte? Wie würden Sie sich eigentlich selbst verorten, Herr Rom?
bin überzeugter Demokrat und nehme mich auch, habe ich ja geschildert, als der bodenständigen Menschen war, der in der Mitte der Gesellschaft verankert ist. Und ich bin auch jemand, der dafür plädiert, dieses Spiel nicht mitzuspielen, in links und rechts zu unterscheiden und jeden irgendwie in eine Schublade zu stecken, weil die gesellschaftliche Spaltung, der Riss durch unsere Gesellschaft in Deutschland geht schon viel zu tief. Wir stehen vor großen politischen Herausforderungen und wenn wir die erfolgreich meistern wollen, dann müssen wir langfristig auch die Spaltung der Gesellschaft überwinden. Und da sollten wir nicht noch einen Teil dazu beitragen, dass der Riss durch unsere Gesellschaft größer wird.
Wenn man von außen auf Deutschland schaut, vor allem auch auf die Medien, wenn man da die Zeitungen liest, dann ist ja fast zwangsläufig jeder rechtsextrem, wer nicht links ist. Wie würden Sie als, ja, eben auch rechtsextremistisch gebrandeter Politiker, wie würden Sie eigentlich rechtsextrem definieren?
Das finde ich eine sehr interessante Frage, weil diese Begrifflichkeiten ja auch massiv aufgeweicht wurden in den letzten Jahren. Mittlerweile ist ja selbst jemand wie Alice Weidel, irgendwie in den Augen der Linken rechtsextrem. Für mich gibt es da eine klare Grenze. Das ist Gewalt. Wer mit Gewalt versucht, seine politischen Ziele durchzusetzen, der ist in meinen Augen ein Extremist und der hat auch in unseren Reihen keinen Platz. Und wer natürlich versucht, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuschaffen, wer der Meinung ist, dass die Demokratie nicht das beste System ist, der ist auch ein Extremist. Aber wir als AfD, wir haben ja als, ich glaube, einzige Partei in Deutschland den Wunsch nach noch mehr Demokratie, nach Volksabstimmung im Programm. Und uns vorzuwerfen, das wäre irgendwie extremistisch, das halte ich für hanebüchen und ist an Lächerlichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Aber die beiden klaren Grenzen ziehe ich, also Bekämpfung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und Gewalt.
Wie denken Sie über die AfD-Chefin Alice Weidel und vielleicht ihren Co-Vize Tino Chrupalla? Was inspiriert Sie, begeistert Sie? Was finden Sie gut? Was finden Sie vielleicht aber auch sogar schlecht an diesen beiden?
Also ich finde, die beiden bilden seit jetzt schon mehreren Jahren ein gutes Tandem und ergänzen sich auch. Also Alice Weidel ist jemand, der aus Westdeutschland kommt, der in der Finanzbranche gearbeitet hat, weltweit unterwegs war. Tino Chrupalla ist der bodenständige Malermeister aus der Oberlausitz, auch aus meiner Region. Und gibt vor allem den fleißigen Menschen aus dem Mittelstand, die hier jeden Tag etwas schaffen, eine Stimme. Und das ergänzt sich in meinen Augen sehr gut. Und deswegen schätze ich die beiden auch.
Und wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu diesen Co-Chefs der AfD? Werden Sie da jeweils nach Berlin zitiert oder bei Frau Poller vielleicht noch näher? Werden Sie da am Tisch gebeten und gesagt, ja, so da, Herr Hohm, jetzt wird das so und so gemacht? Gibt es da Vorgaben, Regeln, genauen Rahmen, was man sagen darf, was man nicht sagt? Wie ist da das Verhältnis zwischen Ihnen und Parteispitze?
Also in der Vergangenheit war es nicht so und ich gehe auch davon aus, dass es in der Zukunft nicht so sein wird, weil das würde ich auch nicht mit mir machen lassen. Also man kann mir ja vieles vorwerfen, aber ich bin definitiv jemand, der zu seiner Position steht, der auch wenn er eine Meinung hat, die auch vertritt und da werde ich mir sicher von niemandem vorschreiben lassen, dass ich meine Meinung zu wechseln habe oder meinen Standpunkt. Aber ich bin natürlich immer zu Gesprächen bereit und wenn Tino Chrupalla oder Alice Weidel oder auch jemand anderer mit mir sprechen will, dann fahre ich selbstverständlich nach Berlin an den Bodensee oder auch gerne in die Oberlausitz, um mit unseren Vorsitzenden zu sprechen.
Und wie machen Sie das mit Ihren Leuten, mit Ihrer Jugendorganisation, mit Ihren Kaderleuten? Wie leiten Sie diese Partei? Was sind da Ihre Prinzipien? Wie überzeugen Sie die Menschen?
Ich kommuniziere wirklich, Kommunikation ist heute schon sehr oft gefallen, der Begriff, aber ich kommuniziere sehr viel. Wenn ich wahrscheinlich heute in meine Anrufliste schaue, dann habe ich höchstwahrscheinlich schon über 20 Anrufe getätigt, weil es natürlich innerparteilich immer darum geht, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, Dinge zu organisieren. Und das ist sehr anstrengend und man ist dann auch manchmal froh, irgendwann abends im Bett zu liegen. Aber am Ende ist das meine Aufgabe. Wenn man Führungsverantwortung übernimmt, dann muss man eben auch führen. Und das bedeutet, alle mitzunehmen und auch die Sorgen, die vielleicht von den eigenen Leuten geäußert werden, ernst zu nehmen und Lösungen, anzustreben.
Was ist das Ziel der Generation Deutschland, der Jugendorganisation der AfD?
Wir wollen jetzt erstmal Strukturen aufbauen. Wir wollen eine eigene Marke etablieren. Wir haben jetzt dazu aufgerufen, dass junge Leute uns Vorschläge senden sollen für unser neues Logo, weil wir noch keins haben. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten Landesverbände gründen. Wir werden irgendwann Kreisverbände gründen. Wir werden im Wahlkampf unterstützen. Wir haben ja viele Wahlkämpfe nächstes Jahr in Deutschland, wo wir aktiv sein werden. Und wir wollen, das ist unser Kernauftrag, auch langfristig die Nachwuchspolitiker der AfD stellen. Und da werden wir junge Talente identifizieren, fördern und eben dazu ertüchtigen, dass sie diese Verantwortung übernehmen können.
Die letzte Jugendorganisation, die JA, wenn ich richtig informiert bin, geriet so stark unter Druck, dass sie sich dann letzten Endes selbst aufgelöst hat. Das war, glaube ich, im März dieses Jahres. Wie gehen Sie da präventiv vor, dass Sie nicht auch da voll ins Schussfeld geraten, dass man da nicht voll auf alle Blacklists diese Nation gerät, um dann sich eben zwangsläufig selbst aufzulösen? Was sind da Präventivmaßnahmen, dass man nicht das gleiche Schicksal erleidet?
Ich glaube, auch da war das Problem kein äußeres, dass die junge Alternative angegriffen wurde von bestimmten Medien, vom politischen Gegner. Das ist klar. Wir sind in einem politischen Wettstreit und gerade uns fasst man ja auch sehr hart an. Das muss man aushalten und das wäre niemals ein Grund, eine Jugendorganisation aufzulösen oder sich von der zu trennen. Wird es auch zukünftig nicht sein. Aber je stärker man von außen angegriffen wird, desto stärker muss man nach innen zusammenstehen. Und das war in der Vergangenheit leider nicht der Fall, weil man eben zu wenig miteinander gesprochen hat, weil man sich auch teilweise hat instrumentalisieren lassen in verschiedenen Machtkämpfen innerhalb der AfD, in bestimmten Landesverbänden. Und das werde ich zukünftig vermeiden. Ich werde frühzeitig auch in vielleicht Krisensituationen mit unserer Mutterpartei kommunizieren und vor allem ist mein Anspruch, Jugendorganisation für die gesamte AfD zu sein und nicht nur für bestimmte Landesverbände oder für bestimmte Flügel.
Wenn man von der Schweiz die Politik oder die Debatte zumindest in Deutschland beobachtet, dann kommt man nicht um Meldestellen herum, um irgendwelche Hausdurchsuchungen, um Nachrichten oder Umfragen, wo Menschen sich nicht mehr getrauen, die Meinung zu sagen. Was ist da eigentlich generell los aktuell in Deutschland? Wie nehmen Sie diese Stimmung wahr, Herr Hohm? Was läuft da schief?
Ich habe das Gefühl, dass das Establishment ein Rückzugsgefecht führt. Also man merkt, dass man immer mehr den Rückhalt in der Gesellschaft verliert. Das sehen wir nicht nur an Wahlergebnissen, sondern auch an Umfrageergebnissen, auch daran, dass es neue alternative Medien gibt. Und man sieht natürlich die reelle Gefahr, dass irgendwann die AfD die Mehrheit haben könnte, in politische Verantwortung kommen könnte. Und das hat sich ja in der Bundesrepublik ein System aufgebaut von NGOs, die finanziert werden mit Staatsgeldern. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen, nicht nur in den Parteien, die Angst um Einfluss haben, um ihre Bundestagsmandate, sondern es gibt auch außerhalb der Parteien viele Leute, die nur davon leben, dass der Staat ihre politische, ideologische Arbeit finanziert. Und wenn wir in Verantwortung kommen würden, dann würden wir natürlich jede einzelne Projektförderung auf den Prüfstand stellen und schauen, ob das wirklich notwendig ist. Und dann müsste vielleicht der ein oder andere, der aktuell in der NGO aktiv ist, echter Arbeit nachgehen. Und davor fürchtet sich der ein oder andere wahrscheinlich.
Wenn man die Umfragen anschaut, dann ist ja interessant, dass in sämtlichen relevanten Themen, sei das Klimapolitik, sei das Ukraine-Kriegpolitik, sei das Migrationspolitik, die Regierung, die Politik diametral etwas anderes macht, als das die Bürger wollen. Dann haben wir eine Oppositionspartei, die immer wieder angeklagt wird, verboten zu werden oder zumindest damit gedroht wird. Also ein Hauch von Parteiverbotsverfahren liegt da in der Luft. Ist da wirklich die Demokratie in Gefahr, wie man von außen liest? Ist Deutschland noch eine Demokratie? Wie würden Sie das beurteilen?
Deutschland ist auf jeden Fall noch eine Demokratie, weil wir im nächsten Jahr allein sehen werden, dass wir in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern in der Lage sind, absolute Mehrheiten zu holen und dann tatsächlich eine AfD in Regierungsverantwortung haben. Und wenn wir keine Demokratie wären, dann wäre das ja gar nicht mehr möglich. Aber wir erleben in der Bundesrepublik natürlich totalitäre Tendenzen. Wir erleben, dass kritische Medien verboten werden. Wir merken, dass es wegen irgendwelcher harmlosen Twitter-Posts Hausdurchsuchungen gibt. Und das sind natürlich Anzeichen eines zunehmenden Totalitarismus. Und dem stemmen wir uns natürlich entgegen. Aber ich glaube, das gehört zu diesem Rückzugsgefecht, was ich davor beschrieben habe.
Wie gehen Menschen in Ostdeutschland mit eben genau diesen Tendenzen um? Ist man da besonders sensibel? Wie reagiert Ihr Umfeld? Was hören Sie? Was nehmen Sie wahr? Auch vom älteren Semester vielleicht, die Erfahrungen in der DDR gemacht haben. Was sagen solche Menschen? Wie reagieren derzeit Ostdeutsche?
Ich bin ja nach der Wende geboren, aber das, was ich wahrnehme, ist schon, dass man hier in Ostdeutschland ein besonderes Gespür dafür hat, wenn sich ein System in eine totalitäre Richtung entwickelt. Und deswegen wehren sich die Menschen auch dagegen, indem sie Demonstrationen organisieren, indem sie die AfD wählen. Aber was mir auch viele Leute sagen, ist, dass sie damals die Stasi nicht ernst genommen haben, also die Staatssicherheit, die hier die Leute bespitzelt hat in Ostdeutschland. Und so nehmen sie heute auch Institutionen wie den Verfassungsschutz nicht ernst. Und sie haben damals die Propaganda im DDR-Fernsehen nicht für bare Münze genommen. Und so nehmen sie vielleicht heute das, was Anja Reschke oder Jan Böhmermann im Fernsehen sagen, auch nicht ernst und bilden sich ihre eigene Meinung. Und ich finde, das macht einen mündigen Bürger aus. Und da sind die Bürger auf dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik tatsächlich sehr gute Demokraten, weil sie eben sich ihre eigene Meinung bilden und dann eben auch Parteien wählen, die Alternativen bieten.
Was können Sie als Ostdeutscher, als gebürtiger Ostdeutscher über die Ostdeutschen sagen? Was ist vielleicht das zentrale Missverständnis, was viele Westdeutsche gegenüber Ostdeutschland haben? Wo werden die Ostdeutschen, was wird völlig verkannt, unterschätzt vielleicht? Was ist das größte Missverständnis gegenüber den Ostdeutschen?
Ich glaube, wir werden ja in den großen etablierten Medien oft als so Dunkeldeutschland dargestellt, als Menschen, die intolerant wären. Aber wer Menschen hier in Ostdeutschland, egal ob in Sachsen, Brandenburg, Thüringen oder Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt kennenlernt, der merkt, dass wir sehr herzliche Menschen sind, dass wir sehr aufgeschlossen sind, auch Neues kennenzulernen. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass sich unsere Heimat in eine Richtung entwickelt, die wir nicht wollen und für die wir uns demokratisch nie entschieden haben, dass sich unsere Heimat in diese Richtung entwickelt. Und deswegen leisten wir auch demokratischen, aber entschlossenen Widerstand gegen bestimmte Tendenzen. Und das mag für den einen oder anderen irgendwie unangenehm sein oder er mag das von außen kritisch betrachten. Aber am Ende ist das etwas urdemokratisches. Und ich bin besonders stolz darauf, aus Ostdeutschland zu kommen und auch auf meine Familie und die Leute hier, weil sie sich nach so vielen Jahrzehnten des Sozialismus hier wieder etwas aufgebaut haben, mit ihrer eigenen Hände Arbeit, sich selbstständig gemacht haben, hart gearbeitet haben, dass wir hier jetzt auch einen gewissen Wohlstand haben. Und die Leute sehen diesen kleinen Wohlstand, den sie sich erarbeitet haben, natürlich jetzt bedroht aufgrund der verfehlten Wirtschaftspolitik und der ganzen anderen Verfehlungen der etablierten Parteien. Und ja, deswegen kann man auch als Bundesbürger stolz auf die Ostdeutschen sein.
Was haben Sie persönlich bereits für Erfahrungen mit der Presse gemacht, wenn Sie da die Herren Böhmermann und weiß ich nicht, was alles jetzt gerade zitieren? Wie denken Sie über die Medien, Journalisten, die Presse? Was kommen da bei Ihnen für Gefühle hoch?
Als AfDler wird man ja nicht immer sehr nett behandelt von der Presse, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich bin ja jemand, ich habe das vorhin auch geschildert, der tatsächlich auch seinen Teil dazu beitragen möchte, dass unsere gesellschaftliche Spaltung überwunden wird. Und deswegen bin ich jemand, der grundsätzlich mit allen Journalisten spricht und auch jedem eine Chance gibt. Wenn ich dann feststelle, dass ich jemandem ein Interview gegeben habe, nicht annähernd das wiedergespiegelt wird, was ich demjenigen erzählt habe, und ich irgendwie permanent als Rechtsextremist und Nazi und noch was Schlimmeres bezeichnet werde, dann hinterfrage ich mich, ob ich das das nächste Mal auch noch machen muss. Aber erstmal rede ich mit jedem. Und zur Wahrheit gehört auch, dass es doch noch viele Journalisten in diesem Land gibt, die ihren Job ernst nehmen. Sie haben oftmals eine politische Färbung, aber das haben vielleicht auch bestimmte alternative Medien. Wichtig ist, dass der Pluralismus innerhalb der Medienlandschaft bewahrt bleibt. Aber da sehe ich eher eine positive Entwicklung, dass wir durch das Aufkommen alternativer Medien, durch auch gewisse Entwicklungen in etablierten Medien, da eine Wiederherstellung des Pluralismus und der Vielfalt in der Medienlandschaft erreichen werden in den nächsten Jahren.
Aber Sie glauben, diese Tendenzen, diese Verteufelung, diese Brandmauer, wie man ja immer schon, wie immer so hochgefahren und hochgezogen und zitiert wird, das lichtet sich ja nicht, das legt sich, diese aufgeheizte, fast schon hysterische Stimmung, wie wir sie zumindest aus der Schweiz beobachten, das kühlt sich langsam aber sicher zumindest ein wenig ab.
Ja, also wir erleben das ja auch auf kommunaler Ebene bei uns in Ostdeutschland zumindest, dass die Brandmauer da längst nicht mehr existiert. Man hat ein sehr gutes Verhältnis auch zu anderen Fraktionen, zu anderen Parteien. Und wir werden das auch bald auf Landes- und Bundesebene erleben, weil die Menschen eben erkennen und auch irgendwann werden das die etablierten Parteien erkennen, dass man 25, 30, irgendwann 35 in Ostdeutschland 50% der Bürger und die Partei, die sie wählen, nicht ausgrenzen kann, weil das am Ende nicht nur die Demokratie, sondern unserer gesamten Gesellschaft auch schadet.
Zentrales Stichwort, das Sie gegeben haben, das ich mir gemerkt habe, ist, Deutschland sei, das ist die gute Nachricht, noch nicht verloren. Was stimmt Sie zuversichtlich, optimistisch, damit es bald wieder aufwärts geht in Deutschland? Wo sind die Lichtblicke, Herr Hohn?
Ich blicke einfach in die Vergangenheit und sehe, dass unser Volk schon viele Krisen überwunden hat, die teilweise deutlich größer waren als das, was wir aktuell sehen. Nach dem 30-jährigen Krieg waren ganze Landstriche ausradiert. In Deutschland hat kein Mensch mehr gelebt. Und trotzdem haben wir unser Land wieder aufgebaut, beziehungsweise unsere Vorfahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Viele Millionen Männer waren tot, sind im Krieg gefallen und die Frauen haben das wieder aufgebaut, unsere Städte. Und am Ende gab es das Wirtschaftswunder und wir sind zum Exportweltmeister geworden und haben unser Land wieder aufgerichtet. Auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, ich habe es geschildert, haben die Menschen wieder etwas aufgebaut. Und da ist das, was wir aktuell erleben, die verfehlte Wirtschaftspolitik, die verfehlte Migrationspolitik, ist ein ganz kleines Licht. Und wir haben, ich habe es gesagt, noch so viele tolle Menschen, die fleißig sind, die Lust haben, etwas zu gestalten, die sich im Ehrenamt engagieren, die auch Lust haben, ja, sich einzubringen und unsere Gesellschaft nach vorne zu bringen. Und das stimmt mich optimistisch bei aller Depression, die ich irgendwie erlebe, wenn ich mir Debatten im Bundestag anschaue und was für Pseudoprobleme dort diskutiert werden. Die Menschen in unserem Land, die haben noch ein gutes Gespür dafür, was gut ist, was schlecht ist und in welche Richtung sich unser Land entwickeln müsste. Und wir werden den Menschen eine Stimme geben und dann gemeinsam mit den Leuten unser Land auch wieder zum Besseren verändern.
Letzte Frage, allerletzte Frage, keine Sorge. Was ist Ihre Vision für Deutschland? Wohin müsste es sich entwickeln? Wie lautet diese Vision, diese Vorstellung?
Ich möchte ein freies Deutschland, in dem jeder seine Meinung sagen kann, egal ob sie links ist, ob sie rechts ist, ob sie irgendwie obskur klingt. Dafür leben wir zum Glück in einer Demokratie. Jeder muss seine Meinung sagen können. Und das ist auch etwas, was ich jedem Linken sagen kann, der uns gerade mit Inbrunst bekämpft. Ich werde dafür streiten, dass auch irgendwann, wenn die AfD regiert, diese Menschen ihre Meinung sagen können, weil das macht unsere Demokratie aus. Und politisch darüber hinaus kämpfe ich für ein Land, das in Wohlstand lebt, das wieder ein Sicherheitsgefühl vermittelt, dass man sich bei Tag, bei Nachtzeit durch unsere Städte und Dörfer bewegen kann und keine Angst haben muss, Opfer von Kriminalität zu werden. Und das sind so die wichtigsten Punkte für mich. Ein freies Deutschland, ein Deutschland, das sicher ist und ein Deutschland, in dem jeder sich einen kleinen Wohlstand aufbauen kann. Und dafür werde ich weiter politisch kämpfen.
Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg damit.
Sehr gerne, Dankeschön.